Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo und willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Endlich treffen wir uns mal wieder in Reit im Winkel, im heute wolkenverhangenen Reit im Winkel. Wir sitzen hier in deinem Haus der Weisheit und wenn ihr mal genau hinhört, dann hört ihr nichts. Darum geht's heute nämlich, um diese herrliche Ruhe, um die Ruhe an sich, aber auch die Seelenruhe, die so ein Ziel, eine eigene Ziel der praktischen Philosophie ist, eine eigene Kategorie. Darüber wollen wir heute sprechen. Was bringt uns diese Ruhe? Wie können wir sie suchen? Wo finden wir sie? Einerseits Ruhe auch im Sinn von Abwesenheit von störenden Geräuschen, aber vor allem auch als ein Seelenzustand oder ein mentaler Zustand, wo man das Gefühl hat, das Leben ist ein ruhiger Fluss, der gut dahin fließt, nicht von allzu vielen Stromschnellen gestört wird. Wie man da hinkommt, genau darum soll es heute gehen. Und der Aufhänger für unser Thema und für das heutige Gespräch ist auch, dass du ein neues Buch am Start hast. Das Buch nennt sich Gelassenheit, eine
philosophische Lebensschule.
Richtig, also Gelassenheit, eine philosophische Lebensschule. Ist bei Drömer neu erschienen als Taschenbuch und es ist ein Buch, was vor ein paar Jahren schon mal erschienen ist, lange Zeit jetzt vergriffen war und jetzt in einer aktualisierten Fassung wieder neu aufgelegt wurde. Oder kannst du uns mal ein paar Hinweise dazu geben?
Ja, ich habe es gründlich überarbeitet und erweitert. In der Tat hatte ich vor ein paar Jahren, es erschien Leben lernen, ein Leben lang, ein Seneca-Buch. Und wir haben das ein bisschen umgearbeitet und erweitert und unter dem Titel Gelassenheit neu aufgelegt. Es ist jetzt wieder erhältlich. Leben lernen, ein Leben lang war über ein paar Jahre hin vergriffen.
Und der Schwerpunkt oder der Hauptphilosoph in diesem Werk ist Seneca, ne? Und seine, ich nenne es Lebensschule, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff auch ist, aber ich habe eben schon reingelesen in dieses aus meiner Sicht super spannende Buch. Ich kannte das alte eben auch schon, aber du ziehst es eben so auf wie eine Lebensschule, wo man in verschiedenen Kapiteln die verschiedenen Bereiche des Lebens und wie man sie angehen sollte und was Seneca dazu sagte, darlegst.
Ja, also die Gelassenheit oder die Seelenruhe, das ist ein Synonym in der Antike für Glück, glückliches Leben und das fällt nicht vom Himmel, das muss man sich erarbeiten. Der Auffassung war nicht nur Seneca, sondern eigentlich alle Denker der Antike in Ost und West. Und deshalb ist die Persönlichkeitsentwicklung ein Lernen, gerade sich darin einüben, in Geisteszustände, in Seelenzustände, in körperliche Zustände, ja, die ein Wohlgefühl auslösen, Wohlgemutheit herstellen, Glück herstellen. Und das hat sehr viel letztlich damit zu tun, dass wir in uns eine Ruhe finden, eine Stille. Und das wird auch häufig als heitere, als ein Grundbefindlichkeit der heiteren Gelassenheit verstanden und darum ging es Seneca in all seinen Büchern, manche hießen dann auch so, von den von ihm veröffentlichten Büchern. Er war aber kein Systematiker und was ich in dem Buch darstelle, ist irgendwie das zu systematisieren, wie das alles miteinander zusammenhängt, denn darum geht es und deshalb habe ich das auch Schule genannt, weil es die Dinge, der Zusammenhang der Dinge aufgezeigt wird und dass es ein Lernprozess ist, eine Entwicklung hin dazu. Wir sind erstmal, wenn wir anfangen zu denken, eher von Prägungen belastet oder von Unstimmigkeiten oder inneren Konflikten beherrscht. Und es gilt im Leben, diese aufzulösen und damit ein Verhältnis zu gewinnen zu sich, zu anderen Menschen und zur Welt. Und das hat Seneca sehr, sehr gut, alle Aspekte, die damit zusammenhängen, sehr gut dargestellt.
Und in diesem Zusammenhang eben auch die Ruhe betont als etwas, was durchaus anzustreben ist. Und da habe ich mir Gedanken gemacht im Vorfeld. Also klar, jeder hat so das Gefühl, der Trubel nimmt immer stärker zu, die Anspannung, die Hektik. Und das ist eine Aufgabe für einen guten Seelenzustand oder für das Gefühl, man ist bei sich, dass man auch Oasen der Ruhe findet, Orte oder aber auch Rituale, die einem eine gewisse Ruhe vermitteln. Was tust du denn, um diese Ruhe zu finden? Ist es die Meditation bei dir, die Atemtechniken, die du machst? Oder wo suchst du ganz gezielt Ruhe in deinem Leben?
Also sind verschiedene Aspekte. Also es gibt äußere, die du genannt hast. dass wir in diese Ruhe kommen. Aber es gibt auch eine gedankenphilosophische Arbeit, die gemacht werden muss, um Ruhe zu finden. Wie ich schon sagte, es fällt nicht vom Himmel, sondern es ist mit einem Bemühen zu tun. Es gibt äußere Dinge, die man dafür tun kann. Das heißt, ausreichend Pausen sorgen, ausreichend Bewegung für den Körper suchen. Auch er wird, der ganze Blutkreislauf kommt in einen ruhigen, guten Fluss. Also Meditation ist ja schon genannt worden. Pausen machen ist gemeint. Ausreichend schlafen. Das sind so äußere Dinge, wie man zur Ruhe kommt. Aber das meiste geschieht auf mental-geistiger Ebene. Das heißt, wir müssen uns von Vorstellungen lösen, die uns in Unruhe versetzen, die Ängste auslösen, die uns Sorgen bereitet. Das sind innere Haltungen, Wertvorstellungen und Denkgewohnheiten, die entweder können sie nährend sein, sie können zur Ruhe führen oder zur Unruhe führen. Mhm. Wenn ich also verbissen ehrgeizig bin, weil ich Glück identifiziere mit großem Reichtum oder großer Karriere oder viel Macht, dann gerate ich in Unruhe, denn die äußeren Widerstände, um dahin zu kommen, sind groß. Verlege ich diese Vorstellung von dem höchsten Wert in mich selbst, das heißt, sage ich, die inneren Werte sind der eigentliche Reichtum und die Wurzel des Glücks, dann mache ich mich von äußeren Dingen und vom Zufall und von den Entscheidungen anderer Menschen weitgehend unabhängig. Das heißt, ich entwickle viel weniger Ängste, Sorgen und Beunruhigung.
Absolut, und das würde ich gerne auch anschließend gleich noch vertiefen, aber nochmal einen Schritt zurück. Geht es nicht aber auch wirklich im Sinn von Ruhe finden, erstmal dazu, den Schritt anzuhalten, eben vielleicht auch sowas wie ein Schweigekloster zu suchen oder eben sich mal in, und sei es nur in eine kleine Wallfahrtskirche oder welche Kirche auch immer zu setzen und da die Ruhe zu genießen und wirklich so diese äußeren Einflüsse, die auf uns einprasseln, im ersten Schritt mal auszuschalten?
Ja, unbedingt.
Und immer nur phasenweise eben?
Ja, Seneca nannte das den Schritt anhalten. Also ohne das geht es überhaupt nicht. Also wenn ich nicht Stopp sage, wenn ich nicht aus dem Hamsterrad heraustrete und jetzt mal alles auf Null stelle, alles auf Still stelle, dann komme ich gar nicht zu den Gedanken, ich komme gar nicht zu den Ursachen meiner Beunruhigung oder meiner Nervosität. Ich kann das gar nicht klären. Und wenn ich es nicht klären kann, nicht verstehen kann, nicht erkennen kann, dann kann ich es auch nicht handhaben. Das heißt, ich bin dem ausgeliefert. Das ist auch das Bild des Hamsterrades. Wir müssen immer da mitlaufen. Wir sind dem ausgeliefert. Deshalb anhalten, heraustreten und erkennen. Desto besser ich es erkenne, desto besser kann ich damit umgehen, handhaben. Ich kann es steuern.
Aber gleichzeitig ist es doch so, jeder von uns hängt eben in diesen Deadlines, E-Mails, die beantwortet werden müssen. Also so, man muss sich doch mal ganz bewusst sagen, sei es ein Tag lang, sei es 5 Tage lang oder auch jeden Tag einfach mal eine Viertelstunde, da nehme ich mir vor, ganz bewusst alles auszuschalten, was so an äußeren Einflüssen auf mich einwirkt und mich zurückzuziehen, um dann in diesen Zustand zu kommen. Also sich bewusst zu sagen, das muss sein, sonst, wie du sagst, es ist eine Bedingung, um überhaupt einen ansatzweise einen Trippelschritt weiterzukommen. Dafür muss ich diese innere Ruhe erstmal finden und die auch zusammenhängt wahrscheinlich mit äußerer Ruhe.
Ja, wir sind nicht Sklaven der Umstände. Also wenn ich Deadlines habe, dann habe ich ja mit Schuld daran, warum die Deadlines da sind. Ich kann zu jedem Job sagen, ich mache ihn nicht oder ich mache ihn nicht in dem Maße oder ich mache ihn weniger und kann mich dafür einsetzen. Also die Selbstsorge ist sehr wichtig, die Pflicht vor sich selbst, ein gesundes Leben zu führen, ein gutes Verhältnis zu sich, zu der Arbeit, zu anderen Menschen und zur Welt zu gewinnen, ist der oberste Grundsatz und alles andere hat dem nachzustehen. Das heißt, ich muss dann gegen die Sachzwänge, die in der Tat sich so aufrollen wie so eine große Welle, muss ich mich gegenstemmen, muss ein bisschen gegen den Strom manchmal auch schwimmen da und ganz bewusst sagen, nein, bis hierher und nicht weiter. Hier fängt meine Integrität an, meine geistig-seelisch-körperliche Integrität, Unversehrtheit. Hier schade ich mir selbst, hier ist Schluss und dann mache ich das nicht mit. Also das ist eine Steuerung dieser Umstände. Aber dafür muss man sich manchmal einsetzen und die Gewalten, die da auf einen reinströmen, das System, das Wirtschaftssystem, der Job, der bestimmte Anforderungen macht, die sind groß und es ist nicht leicht, sich da durchzusetzen, aber zu seiner Ruhe zu kommen, ist die Selbstbehauptung in diesen manchmal durchaus schweren Unwetter, in das man gerät.
Wenn wir gerade bei nautischen Bildern sind, ein Bild, was mir ganz gut hilft, immer in solchen Situationen, ist dieses, ich kann nicht Segel setzen, ich muss rudern. Also so dieses Versinnbildlichen vor lauter E-Mails und sonst was kommt man eben nicht zum Nachdenken, zum Innehalten und die großen Fragen zu beantworten, die einen dann wirklich dann auch viel leichter und ohne Anstrengung weiterbringen. Und so verstehe ich das, was du sagst. Ein bisschen, es ist eine zwingende Bedingung, zur Ruhe zu kommen, um danach auch wahrscheinlich ja wieder konstruktiver arbeiten zu können oder leben zu können eben. Also das muss ich für mich erstmal begreifen, diese Ruhe zu finden, das ist eine notwendige Voraussetzung. Ansonsten brauche ich überhaupt nicht mit dem Philosophieren anfangen.
Ja, man hat ja auch gar keine Zeit, wenn ich die Ruhe finde, um zu philosophieren. Das ist ja gerade der Grund, warum man den Schritt anhalten muss, um über sich nachzudenken und sich zu steuern, seine Werte zu finden und Entschlüsse zu treffen. Das mache ich, das mache ich nicht. Bis hierhin kann ich und weiter tue ich nicht. Und das sind meine Maximen und die muss ich jetzt versuchen, in der Welt durchzusetzen. Das Bild vom Segel geht zu, dass man den Wind nicht und das Wetter nicht ändern kann, aber man kann sein Segel setzen und das sollte man. Also das heißt beispielsweise, dass ich kann natürlich durcharbeiten, also da sagt jeder Arbeitgeber, freut sich darüber, auch wenn er sich damit im Grunde selbst schädigt, wenn der Arbeitnehmer dann 7/24 also durcharbeitet, aber das ist nicht gesund und da muss ich eben mein Segel reffen und sagen, nö, ich muss jetzt nicht der Chef des Ganzen werden. Ich muss nicht Betrag X verdienen. Wichtiger ist mir, dass ich bei mir bleibe, dass ich in mir ein Glück und Ruhe finde, mich in meiner Haut wohlfühle. Und das heißt, ich darf nicht mehr übernehmen, als mir seelisch, körperlich und geistig gut tut. Und da dieses dem Gewinn ein Maß setzen, ist ebenso wichtig. Es gibt einen schönen Satz im Buch der Riten, Sitten und Gebräuche, Li Ji, ein wichtiges altchinesisches Weisheitsbuch. Nur wer Halt zu machen versteht, findet Seelenruhe. Dieses Halt machen, das ist genau das, die Pausen, Hamsterrad anhalten, heraustreten, diese Momente, Tage oder auch Wochen im Urlaub der Ruhe unbedingt zu finden und das muss Priorität haben, dann bin ich auch in der Arbeit am effektivsten, sonst schädige ich mir im Grunde selbst. Und bei Demokrit findet sich der gleiche Gedanke, der griechische Philosoph, Zeitgenosse des Sokrates, der nennt das Gemütsruhe. Und die erlangen die Menschen eben durch Maßhalten im Genuss und harmonische Lebensführung. Und dieses Maßhalten im Genuss, in der Arbeit, in all dem, in dieser To-Do-Liste, in diesen Terminen, in dieser E-Mail-Bearbeitung, das ist unglaublich wichtig. Sonst gerät die Lebensführung in eine Disharmonie. Und Disharmonie bedeutet immer, oder Dysfunktionalität bedeutet immer Krankheit. Erst wird die Seele krank und das heißt, sie entwickelt negative Affekte, Ängste, Sorgen, Unausgeglichenheit, Zorn, Wut, Ärger. Das kommt alles aus einer unausgeglichenen Seelenverfassung und sie findet deshalb oder verliert deshalb ihre Harmonie, weil sie sich übernimmt, zu viel auf sich aufbürdet, was über die Kräfte steigt. Deshalb ist dieses ganz, ganz wichtig, die Pausen setzen. Und die muss man sich wie ein strenges Gesetz, das wichtigste Gesetz ist, dass ich auch immer wieder regelmäßig zur Ruhe komme.
Und diese Ruhe würde ich gerne mal ganz praktisch mit dir besprechen. Was empfiehlst du da? Also ich stelle es mir so vor oder beziehungsweise ich versuche es so zu praktizieren. Zum einen tatsächlich sowas wie Meditationsphasen, täglich gefühlte 12-15 Minuten, die man einfach mal innehält, aber wo man ja auch bewusst versucht, eine Leere herzustellen, wo ich nicht die großen Themen versuche zu bearbeiten. Und dann geht es doch aber eigentlich darum, also sagen wir auf Tagesbasis, sich auch da immer wieder mal so eine halbe Stunde rauszuschneiden, wo man sagt, jetzt denke ich mal nicht über Börsenkurse, Arbeitsaufträge und Hausrenovierungen nach, sondern ich denke über mich nach und ich denke über das Leben nach und was ich vom Leben noch möchte. So ganz konkrete Fragen zu stellen und die auch wieder ohne vielleicht Leistungsdruck im Sinn von, und das sind die Ergebnisse davon, einfach mal zu reflektieren oder im Müßiggang darüber nachzudenken, ist es das? Oder sind es auch wirklich die großen, also 5 Tage im, wie der Monaco-Franze und der Kopfweg-Money, 5 Tage ins Schweigekloster zu gehen, um ein neues Leben irgendwann beginnen zu können?
Alles ist richtig und gut. Man muss so den Rhythmus erkennen. Also es gibt einen Ausspruch, Epicharm, glaube ich, ein uralter griechischer Denker, erkenne den Rhythmus, der im Leben ist. Das heißt, jeden Tag, ich kann nicht durcharbeiten. Ich brauche jeden Tag, jeden Tag meine Pausen. Man sagt, man hat das auch neurobiologisch festgestellt, dass man nach einer Stunde, eine Viertelstunde konzentrierten Arbeit eine Pause braucht, sonst schleichen sich Fehler ein. Also, dass man jeden Tag regelmäßig seine Pausen setzt. Und man muss dann nicht unbedingt über sich nachdenken, sondern noch besser ist es, wirklich in die Stille zu kommen, in diesen Pausen und gar nicht nachzudenken. Vom Yoga heißt es in den Yoga-Sutren des Patanjali, Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen. Also das eine ist Nachdenken, dazu komme ich später. Das andere ist aber erstmal zur Ruhe kommen. Das sollte man jeden Tag machen. Man sollte in der Woche sehen, dass man einen Tag nicht arbeitet. Und dann in den längeren Zyklen sollte man sehen, dass man regelmäßig in Urlaub fährt oder Pausen macht oder aufhört zu arbeiten. Urlaub nimmt jedenfalls. Ich hatte das sehr streng bei mir gehalten und das bin ich gut mitgefahren. Also ich habe sehr viel in meinem Leben gearbeitet, auch 60 Stunden in der Woche oder gar mal 70, aber streng waren mir die Pausen innerhalb des Tages, abends Ruhe, ab 8 Uhr keine E-Mails mehr oder und ein Tag in der Woche war unbedingt frei, war verboten zu arbeiten.
Das ist der Samstag bei dir, ne?
Richtig, war der Samstag und nach 3 Monaten waren Batterien leer, habe ich im Urlaub gemacht. Also musste ich dann, wenn die Batterien leer war, wurde die Arbeit ineffektiv, das habe ich nicht gemocht und dann habe ich dann es durchgesetzt auch bei meinem Arbeitgeber, dass ich jetzt 2 Wochen Pause mache, dann kann ich eigentlich viel effektiver und viel schneller danach wieder arbeiten. Also das ist sehr wichtig, das ist das äußere Konzept. Das Geistige ist aber, dass ich für Ruhe sorge, indem ich die richtigen Gedanken habe. Es gibt Gedanken, die verfolgen einen auch in den Pausen und in die Tage hinein, wenn der Ehrgeiz zu stark ist, wenn ich mich zu stark auf Äußeres fixiere, ich muss das unbedingt erreichen, ich muss das unbedingt durchsetzen. Solche Gedanken versetzen einen in Stress und die müssen auch zurückgefahren werden. Das ist eine philosophische Arbeit, indem ich eben beispielsweise sage, nein, nicht meine Karriere, nicht das verdiente Geld ist das Wichtigste, sondern mein inneres Glück. Also setze ich dem äußeren Glück ein Maß. Ich muss nicht der Generaldirektor der Firma werden. Ich muss nicht 7-stellige Beträge im Jahr verdienen. Also dann genügt sich zurücknehmen. Da Halt machen, ein Maß setzen. Dadurch, dass es eine geistige Gesundung und dadurch komme ich zur Ruhe. Denn je weniger ich auf Äußeres bezogen ehrgeizig bin, also ich muss das unbedingt erzwingen und ich muss das erreichen, desto ruhiger werde ich, desto weniger entwickelt sich Stress, Angst, Sorgen. Nicht, dass man seine Ziele damit... Es ist wichtig, dass man arbeitet, seine Ziele hat und sie versucht zu verwirklichen, auch dafür einen großen Einsatz leistet. Aber man muss dem irgendwo auch eine Grenze setzen und muss auch sagen, gut, ich kann nur mein Bestes geben, ob ich es erreiche, liegt nicht nur in meiner Hand und ich lasse es geschehen, wie es kommt. Und das sind solche, das geht noch viel weiter, aber das sind solche Gedanken, die richtigen philosophischen Gedanken, mit denen ich in meinen Alltag hineingehe. Mhm. Und die können entweder beunruhigend sein, die können in Stress versetzen, die können Ängste machen oder sie können einen ruhig bleiben lassen. Selbst in den größten Gewitter, in den größten äußeren Schwierigkeiten hinweg können die einem in der Seelenruhe halten.
Ich verstehe dich also richtig. Es sind eigentlich 2 so Aggregatzustände, die wir da in möglichst regelmäßigen Abständen anstreben sollten. Das eine ist so eine Art Vakuum, was ich erzeuge, eben in diesen meditativen Ruhephasen, wo ich möglichst eben auch mal versuchen sollte, ich glaube Monkey Mind nennen es viele, also diese Affen, die mir links und rechts auf der Schulter sitzen, einfach mal zum Verstummen zu bringen, die zu viel wollen und die mich an irgendwelche Deadlines erinnern. Und das andere sind dann aber schon auch wirklich Phasen der Reflexion und zu versuchen, sich in die richtige Spur mental zu bringen eben.
Am besten macht es hintereinander. Erst still werden, erst ganz ruhig werden, erst leer werden und dann gute Gedanken entwickeln. Deshalb habe ich ein Buch übers Wandern geschrieben, das Glück des Wanderns. Und bei Wandern ist das ein bisschen so automatisch so. Erstmal strengt man sich an, man geht 1 Stunde, man geht 2 Stunden, man geht 3 Stunden. Desto länger man geht, desto mehr verliert der Alltag an Präsenz. Also wir gehen immer weiter weg von unseren Alltagssorgen. Und dann kommt irgendwie ein Punkt, wo ich plötzlich anfange, kreativ über mein Leben nachzudenken. Die erste Zeit ist vielleicht einfach nur still werden, ruhig werden. Man ist da auch der Körper muss sich an die Anstrengung gewöhnen, vielleicht geht es auch einen Berg rauf, da natürlich die Gedanken gehen dann immer weiter, aber sie, man hält sie nicht fest, sie fließen von rechts nach links und dürfen das auch. Das ist dann eigentlich still werden oder ruhig werden, ich hänge nicht mehr so an den Gedanken, aber dann kommt irgendwo ein Punkt, wo plötzlich so Gedanken aufpoppen, das ist die Reflexion übers Leben. Ach, was mache ich denn da, das könnte ich, sollte ich eigentlich verändern. Also die besten Gedanken sind mir beim Wandern gekommen und ich habe auch heute noch gehört im Radio, das ist es heute gerade der Tag, wo ein Physik-Nobelpreisträger, der Higgs, glaube ich, hieß der, der diese Higgs-Elemente erfunden hatte und dafür den Nobelpreis bekommen hatte. Er hatte das gefunden als junger Physiker, aber erst 50 Jahre später hat man das auch nachweisen können, dass es diese Teilchen gibt. Glaube ich, 2012 in der Schweiz hat man das nachdenken können. Und der sagte, die Idee zu diesem Higgs-Element sei beim Wandern gekommen. Ganz typisch. Also es ist erstmal so eine Meditation und ein meditatives zur Ruhe kommen und wenn man diese Ruhe gefunden hat, dann entwickelt man kreative Gedanken, dann beginnt die philosophische Arbeit der Lebensgestaltung und die ist sehr wichtig, weil diese Lebensgestaltung heißt vor allen Dingen in seine Mitte, in seine Ruhe kommen, in seine Ausgeglichenheit kommen, gucken, welche Bedürfnisse hat man, wie befriedigt man die, in welchem Maße und diese Arbeit soll eigentlich dazu führen, in deiner Seele eine Harmonie herzustellen. Harmonie ist Ausgeglichenheit und das ist die Ruhe. Und das ist die Seelenruhe, die als tragendes Element, dann auch als heitere Gelassenheit, letztlich auch als Glück einen wunderbaren Zustand ausmacht.
Die Stoiker, die das eben so für
auch
sich
posierte. Auch Epikur, der Gegen, der sagte auch, das höchste Glück des menschlichen Lebens ist die Seelenruhe.
Und aber hat er nicht auch so ein bisschen dieses Vermeidung von Schmerz und die Suche nach Vergnügen als innere Ruhe bezeichnet?
Ja, er sprach von einem Glück in der Ruhe und Glück in der Bewegung, also die Freude oder Lust in der Ruhe und Lust in der Bewegung. Und er bevorzugte die Lust in der Ruhe, die Meeresstille. Das heißt jetzt nun nicht, dass man da ganz apathisch ist und keine Gefühle mehr hat, aber die Schwingungen, die Ausschläge nach oben und nach unten sollten gemäßigt sein. Dann ist das wie das Bild eines ruhigen Flusses, der vor sich hinfließt. Man hat schöne Momente, man hat vielleicht auch leidvolle Momente, aber man kann sie alle gut in allem, ist immer noch zu ergreifen, diese Grundstimmung heiterer Gelassenheit, die geht nie weg. Während ich, wenn ich ganz große Ausschläge, himmelhoch, jauchzend zu Tode betrübt ist, dann geht diese mittlere, diese Stabilität, die Geborgenheit im eigenen Innern, die geht verloren. Deshalb auch die Seelenruhe geht verloren. Und dann wird man hin und her hergerissen von den Gefühlen und das ist innere Unruhe. Und das war den Philosophen der Antike in Ost und West eigentlich ein Zeichen von Unausgeglichenheit und eigentlich ein nicht glücklichen Leben.
Ich fand ein Bild vom Rhythmus, den man seinem Leben da geben muss oder den man anstreben sollte, das fand ich eigentlich sehr gut. Einerseits so kurzfristig, also täglich Pausen einzulegen oder eben auch sogar stündlich, anderthalb stündlich, bis hin aber dann auch zu so die Lebensphasen vielleicht ja so planen, dass da eben auch mal Ruhephasen dazwischen sind. Also ich denke jetzt an dieses Konzept vom Sabbatjahr zum Beispiel. Da fällt mir ein super Beispiel ein, Stefan Sargmeister, das ist so ein Grafikgott, der hat zum Beispiel die Plattencover für Lou Reed gemacht. Und der hat dann in seinen jungen Jahren, hat er ein ganz neues Studio in New York eröffnet, so ein Grafikstudio und hat dann trotzdem knallhart nach 7 Jahren gesagt, er macht jetzt ein Jahr Pause und hatte natürlich so ein bisschen Bedenken, was passiert, haben ihn alle vergessen, aber er hat eben für sich das Gefühl gehabt, auch für seine Kreativität braucht er jetzt mal ein Jahr Ruhe für Inspiration und so. Und das war dann letztlich so, dass Lou Reed seine Platte um ein halbes Jahr verschoben hat, damit eben Stefan Sargmeister für ihn wieder gut erholt mit aufgeladenen Batterien ein Plattencover designen kann. Und das finde ich ein schönes Beispiel oder ein gutes Beispiel, wie man es angehen sollte, dass man sagt, ich weiß, dass es mir gut tut, ich weiß, dass es wichtig ist und deswegen plane ich das in meiner Lebensplanung, in meiner Lebensführung mit ein.
Ja, unbedingt. War ich auch von überzeugt. Im 19. Jahrhundert hieß das Bildungsreisen. Da hatte man nach der Schule, hat man die jungen Leute erst einmal ins Ausland geschickt. Die sollen erst mal 1-2 Jahre rumreisen. Schopenhauer ist auch so gereist.
Die Grand Tour nennt man das ja, glaube ich. Ne?
Und Goethe hat sich die auch selbst genommen, gewaltsam, als er dann sich entschlossen hat, 2 Jahre nach Italien zu gehen oder erstmal nach Italien auszubüchsen. Also egal wie man in welchen Abständen und wie groß diese Ruhephasen sind, es ist sehr wichtig, sich diese Zeiten zu nehmen. Ich selbst habe auch, ich war schon angehender Anwalt, 4 Jahre in einer Kanzlei in Freiburg, sehr erfolgreich tätig, also die Karriere war gemacht, aber ich war irgendwie, fehlte mir was und dann bin ich auch ein Jahr durch Südamerika gereist, ohne irgendwelche Verpflichtungen und habe über mein Leben nachgedacht und da sind der Grundstein gelegt worden für alle meine weitere Entwicklung, selbst wenn sich bestimmte Vorstellungen erst 20 Jahre später verwirklicht haben, aber dieses Jahr war mit das Beste meines ganzen Lebens, weil ich bin da erst so richtig auf dem Weg in meine Mitte gekommen. Und diese Bildungsreisen waren dann tatsächlich Selbstfindungsreise, so habe ich das auch genannt.
Gleichzeitig frage ich mich, sind das auch Ruhephasen oder ist das, da gibt es ja, also es ist eine Reise durch Südamerika, stelle ich mir jetzt nicht ruhig vor.
Ja und nein, also man hat ja keine Verpflichtungen. Also die Ruhe ist, was uns ja in große Unruhe versetzt sind und Aufgaben, Pflichten, To-Do-Listen. Also der Arbeitgeber möchte das und also meistens durch Arbeit, durch Gelderwerb bedingte Stresssituationen. Man muss den Kunden zufriedenstellen, man hat Deadlines etc. All das war fern von mir. Ich musste mich nur mit dem täglichen Überlebenskampf. Der war, wie du zu Recht sagst, manchmal gar nicht so einfach, weil ich bin on the shoestring, wie das so schön heißt, gereist. Also ich hatte nicht viel Geld. Da ein Jahr musste ich mich davon ernähren. Dass ich konnte nicht immer da in den besten Gegenden und in den teuersten Hotels übernachten, sondern eigentlich immer sehr, manchmal in zweifelhafte Viertel. Und da ging es dann, ja, ich will nicht sagen ums Überleben, aber da muss man schon ein bisschen aufpassen und auch mit den Umständen kämpfen. War manchmal auch gar nicht so einfach. Gerade wenn man da erkrankt, weit von zu Hause weg, kein Freund ist dabei, ich bin alleine gereist, also dann krank. Ich erinnere mich da unten im Feuerland in Argentinien, da krank in so einer Bretterbude zu liegen, zu husten mit ein bisschen Fieber, es war nicht so angenehm. Aber das, wenn man das dann überlebt, und in aller Regel überlebt man das, dann stärkt es einen doch sehr, sind es ganz wichtige Lebenserfahrungen. Man hat sich gespürt auf seinem existenziellen Grund. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung. Man hat sich ergriffen, man hat sich gefunden, man hat seinen Urgrund gespürt. Vergisst man nie mehr in weiterem Leben und man hat dann auch den Kompass bei sich, wo es lang gehen soll, wer du eigentlich bist und wohin du gehen möchtest.
Also wenn wir es zusammenfassen, geht es bei der Ruhe, die wir suchen sollten, immer wieder und möglichst konsequent und möglichst regelmäßig suchen sollten, geht es darum, erstmal den Schritt anzuhalten, um zur Ruhe zu kommen und überhaupt mal die Basis zu legen, sinnvolle Gedanken und Ziele und so weiter formulieren zu können. Also das ist eine notwendige Bedingung, um dann im nächsten Schritt auch so dahin zu kommen, ein Zustand der Seelenruhe zu erreichen, indem ich eben meine übergriffigen Ziele, zu hohe Erwartungen, Ängste, Sorgen und so weiter eindämmen kann, weil ich bewusst die Ruhe oder die Seelenruhe anstrebe und mein Leben dementsprechend ausrichte.
Ja, die vielfältigen inneren Seelenkräfte, die müssen geordnet werden. Ein griechischer Philosoph, ich glaube bei Plato liest man es so, den Seelenhaushalt. Also es ist wie so eine Küche, die hast du jetzt aufzuräumen, dass alles durcheinander liegt, alles kreuz und quer. Und das ist die Aufgabe, Ordnung zu schaffen, alles an seinen Platz zu stellen. Und diese Ordnung, wenn die dann hergestellt ist, das ist diese heimliche Seelenruhe. Man kann es auch mit dem Garten vergleichen, wie ich es gerne mache, der Seelengarten. Wenn du ein guter Gärtner bist, hältst du den in Ordnung und dann sitzt du vor deinem Garten, siehst die schönen Blumen und siehst, wie gepflegt der ist. Diese Pflege ist eine große Kraft, eine große Ruhe strahlt das dann in dir aus. Du hast die Geborgenheit im Innern gefunden, aber die musst du herstellen, denn die Seele ist, wie Platon sagte, ein vielköpfiges Ungeheuer, von dem jeder Kopf die Tendenz hat, die anderen zu unterdrücken. Das heißt, wir haben eine Menge Kräfte, die wollen alle immer mehr, mehr, mehr. Wir kennen das Gier, Habgier oder Neid. Und diese vielen Seelenkräfte musst du in eine Harmonie bringen, dass sie mit untereinander und mit dem Ganzen befreundet sind, so wie sich Platon ausgedrückt hat. Und diese Freundschaft, das ist Geborgenheit, das ist Ruhe, Seelenruhe. Und Ausgeglichenheit.
Und diese Ruhe, die finde ich natürlich in so Orten wie hier in deinem Haus der Weisheit in Reit im Winkel, von Bergen umgeben, Wolken verhangen, ruhig, alle halbe Stunde fährt mal ein Traktor vorbei. Aber ich kann sie genauso gut mitten in Manhattan, New York finden. Ich muss mich nur so mental abschließen, oder?
Ja, also die äußere Ruhe und Stille ist etwas sehr Schönes und auf was das auch unterstützt. Aber die eigentliche Quelle von dieser Seelenruhe, die wir als Glück bezeichnen oder heitere Gelassenheit, die ist im tiefsten deiner Seele und das ist eine Ordnung und eine Harmonie tief in dir. Du musst dich in deiner Haut wohlfühlen, du musst in deine Mitte gekommen sein, du musst mit dir Frieden geschlossen haben, so wie du bist, mit all deinen Anteilen. Und das ist eine innere Aufgabe, das kannst du mitten in Manhattan, wenn du das hast, gehst du da ruhig, gehst du da durch die Fifth Avenue wie Buddha im weißen Gewande, vor sich hin lächelnd, schauend und in sich völlig unbeteiligt oder ungerührt durch die Hektik der herumrennenden Menschen. Du hast damit nichts zu tun. Das kommt aus dem Inneren der Seele heraus. Und das, von daher spielt es keine Rolle, auch nicht die Berge. Ich bin als Student nicht gereist, dann aber auf dem Friedhof habe ich Ruhe gefunden oder in irgendeinem Park, wo ich eine äußere Stille hergefunden habe. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ich mich daran begeben habe, meinen Seelenhaushalt aufzuräumen, Prägungen, die mir nicht gut getan haben, abzubauen und versuchen, ja, negative Affekte runterzufahren. Und dazu muss man ein bisschen mit sich arbeiten, an sich arbeiten, gucken, woher bestimmte Vorstellungen kommen, richtige Gedanken finden, die einen nicht in Aufregung versetzen, sondern Ruhe ausbreiten. Also ein bisschen den Seelengarten bearbeiten und das jeden Tag und ein bisschen. Und ist er dann geordnet und dann blüht auch alles auf und trägt auch Früchte.
Gute Aussichten. Vielen Dank, Albert, dafür. Wir verweisen nochmal auf dein Buch. Sag du bitte den Titel, damit auch alles seine Richtigkeit hat.
Also Gelassenheit, eine philosophische Lebensschule.
Bei Drömer erschienen. Schaut es euch mal an. Albert freut sich auch über Rezensionen bei Amazon oder wo auch immer man die hinterlassen kann. Und wir beide, du weißt das, ich versuche gerade wegzukommen, weil es mich eben unruhig macht vom Espresso und Cappuccino. Deswegen schweren Herzens setzen wir uns jetzt auf die Terrasse und trinken einen Tee, würde ich sagen. Oder ich zumindest.
Ja, das machen wir.
Alles klar. Danke dir, Albert. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com